No longer slaves. Keine Sklaven mehr. Das haben sich die Israeliten bestimmt auch gedacht, als sie endlich aus Ägypten auszogen. Die Sklaverei hinter sich ließen. No longer slaves. Keine Zwangsarbeit mehr, keine Schläge, keine Versuche eines Pharao mehr, sich an den Kindern Israels zu vergreifen. Freiheit endlich. Mose und sein Volk waren frei und sie hatten ein Ziel. Sie wussten ziemlich genau, was und wohin sie wollten. Sie wollten das Land der Verheißung finden, den Ort, wo Milch und Honig fließen. Das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, damit sein Volk endlich in Frieden leben konnte. Um diesen Weg in die Verheißung soll es uns heute gemeinsam gehen. Ich möchte euch einladen in das Buch Josua. Und nebenbei zählen wir noch falsch bis 5, aber dazu später mehr. Um den Weg in das versprochene Land zu finden, da folgte das Volk Israel einer Wolkensäule. Denn wo das genau lag, das wussten sie nicht. Im Dunkeln leuchtete diese Säule sogar wie Feuer. Für Menschen, die noch nie 3D-Filme und Action-Spezialeffekte im Kino gesehen haben, dürfte das ziemlich abgefahren gewesen sein. Das Volk lief dann trockenen Fußes mitten durch das Rote Meer. Es regnete Brot vom Himmel, Wasser kam wundersam aus Felsen gesprudelt. Gott schrieb mit seinem eigenen Finger dem Volk seine Gebote auf Steintafeln. Kurzum, Gott ließ Wunder über Wunder geschehen, sichtbare Zeichen, das wünschen wir uns ja so oft. Das konnte niemand übersehen, das war der totale Wahnsinn. Diese Reise, die wäre in jedem Falle anstrengend und abenteuerlich geworden, aber sie hätte doch auch harmonisch und fröhlich sein können, so wie eine gigantische Zelt- und Wanderreise mit übernatürlicher Reiseleitung. Was machte das Volk aber? Das meckerte und nölte über quasi alles. Kaum von den ägyptischen Herren befreit, da verfallen sie in so eine Art kollektive Trotzphase, schmeißen sich heulend auf den Fußboden. Gab es Brot, wollten sie Fleisch, gab es Essen, wollten sie lieber trinken. Kaum kehrte Mose ihnen 2 Tage den Rücken zu, da veranstalten sie ein heidnisches Gelage am goldenen Kalb. Sie meckerten über alles, dass die Tassen falsch in die Spülmaschine sortiert waren und die Klorolle falsch rumhing. Die ganz Reaktionären wünschten sich nach Ägypten zurück. Da war der Speiseplan schließlich abwechslungsreicher. Und Gott machte das zu Recht zornig. Nicht nur einmal steht er kurz davor, die undankbare Brut schwer zu bestrafen oder gar auszulöschen. Und viele Male tritt in der Folgezeit Mose für dieses schwer erziehbare Volk ein und Gott lässt immer wieder und wieder Gnade walten. Dennoch ist da etwas zerbrochen in der Beziehung dieser Generation, die aus Ägypten auszieht, mit Gott. Er lässt sie 40 Jahre im Kreis laufen, in der Hoffnung, sie lernen, so denke ich. Ich würde behaupten, das war nicht Gottes Plan beim Auszug aus Ägypten. Aber Gott hält die Erfüllung der Verheißung zurück und wartet schließlich so lange, bis die nächste Generation herangewachsen ist. Vielleicht hatte Israel die Sklavenmentalität und die Härte des Lebens als Unterjochte so sehr verinnerlicht, dass sie nicht in der Lage waren, in eine Beziehung mit ihrem Gott einzutreten, die von Liebe und Freiheit geprägt war. Die Forschung ist sich wohl nicht ganz einig, wie lange die Israeliten in Ägypten gelebt haben. Es waren aber wohl mindestens 200 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das prägt. Wir Deutschen haben das in unserer Geschichte schmerzlich erfahren müssen, wie wenige Jahre notwendig sind, um eine ganze Generation Gehirn zu waschen. Ich bin kein Psychologe, aber ich habe den Eindruck, dass bei den Israeliten dieser Generation der Befreiten, dass die jahrzehntelang daran scheitern, anzunehmen und zu glauben, dass Gott ihnen wirklich zugewandt ist. Und so geschieht etwas wirklich Tragisches. Israel gewinnt die Freiheit und verpasst auch die Verheißung. Selbst Mose, der enge Freund Gottes, durfte vor seinem Tod nur auf das verheißene Land gucken, vom Berg Nebo aus, der Jericho gegenüberliegt. Und Jericho ist das Stichwort für die Nachfolgegeneration. Und damit sind wir im Buch Josua. Die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Die haben es nämlich geschafft, reinzukommen. Den Einzug ins gelobte Land, den habe ich ausgehend vom biblischen Bericht in 5 Phasen gegliedert. Und ich glaube, wir können da auch einiges draus mitnehmen. Phase 1, die nenne ich Erneuerung des Bundes. Es ist endlich soweit. Ein neuer Anführer ist berufen. Josua darf das Volk in die Verheißung führen. Auf dem Weg in Richtung Jericho, einer palmengesäumten Oasenstadt mit fast tropischem Klima und sehr viel Reizvollem, da muss das Volk über den Jordan rüber, der zur Erntezeit eine Menge Wasser führte. Und zwar mit Bundeslade, mit Tieren, mit Kind und Kegel und Zelten und allem, was sie so dabei hatten. Also spult Gott 40 Jahre zurück und schreibt die Geschichte noch einmal neu. Er teilt das Wasser des Jordan, sodass alle trockenen Fußes hinter der Bundeslade her durchlaufen können. Gott bekennt sich damit ganz klar zu Josua als Nachfolger Moses. Und die 12 Stämme Israels, die werden hineingenommen in die Erneuerung dieses Bundes, den Gott dem Volk anbietet, den er einst mit ihren Eltern schloss. Ein Mann aus jedem der 12 Stämme nahm aus dem Flussbett des Jordan einen Stein, und zwar genau von dort, wo die Priester mit dem Gesetz Gottes in der Lade standen, und schichteten sie dann an Land als ein Erinnerungsmal auf. Das Gesetz führt mit in die Verheißung. In Josua 5 heißt es weiter, das Herz der Amoriter und Kanaaniter, deren Land sie einnehmen wollten, das zerschmolz vor Angst, als sie von der Teilung des Jordans hörten. Gott bereitete bereits den Boden dafür, sein Versprechen wahrzumachen. Und das macht er auch bei uns. Er zieht manchmal im unsichtbaren Fäden, von denen wir nichts ahnen. Phase 2. Heiligung des Volkes. Jetzt kommt der schmerzhafte Teil für die Jungs. Die Praxis der Beschneidung hatte man während der Wüstenwanderung eingestellt. So eine OP ist etwas unpraktisch, wenn man auf Wanderung ist. Aber Gott fordert Josua jetzt auf, dies als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zum Gott Israels nachzuholen. Josua 4 erzählt uns von allein 40.000 kampfesfähigen Männern. Womöglich war das die größte OP der Medizingeschichte. Gott macht hier nochmal ganz klar, ihr seid mein Volk, ihr seid mir heilig. Ja, wir sind Gott heilig. Euch habe ich ausgesondert als mein Volk. Seit Abraham war die Beschneidung das sichtbare Zeichen dieser privilegierten Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, da spricht Gott zu Josua, und zwar hinein in dieses Lager der genesenden Männer: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. No longer slaves. Ab heute seid ihr keine Sklaven mehr. So, jetzt kommt die Stelle, wo wir falsch zählen. Wir springen in Phase 4. Die Verheißung erfüllt sich. Jericho stellte quasi die Eintrittspforte ins gelobte Land dar. Der Ort liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel, ist damit die am tiefsten liegende Stadt der Welt. Ungefähr 9000 Jahre alt, verfügt über ein einzigartiges Mikroklima und fruchtbare Böden. Ein toller Ort. Jericho war Verkehrsknotenpunkt einer Karawanenstraße und Handelsroute. Später, da wurde die Gegend so beliebt, dass der König Herodes und seine Vorgänger und Nachfolger ihre Winterresidenzen dorthin bauten. Ein schönes Fleckchen Erde. Die Israeliten kampieren also vor der Stadt. Die Bibel spricht von einer Stadtmauer, die eine gewisse Höhe gehabt haben muss, da Rahab zuvor die 2 Kundschafter aus dem Fenster abseilen konnte. Ihr kennt die Geschichte. Von einer richtigen Festung gehen zumindest Archäologen aber nicht aus. Das Stadttor wurde verschlossen, Belagerungssituation. Keiner kommt raus, keiner geht rein. Es ist zu vermuten, dass die Israeliten zahlenmäßig den Bewohnern stark überlegen waren. Aber Gott gestattet ihnen nicht, die Stadt direkt zu stürmen. Es wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Er weist stattdessen an, dass die Priester mit der Bundeslade und die Kriegsleute 7 Tage lang unter Horntuten um die Stadt ziehen. Und am 7. Tag sind es dann 7 Umrundungen statt einer. Und dann durfte nebenbei das Volk auch noch laut rumbrüllen, Kriegsgeschrei anstimmen. Gott trägt sein ihm heiliges Gesetz in dieses für sein Volk neue Land. Er lässt sich dort nieder und dreht sich um die neue Ruhestadt im Kreis. Ich hoffe, ihr findet den Vergleich nicht despektierlich, aber ich finde, das ist doch wie bei einem Hund oder einem Wolf, der sich im Kreis dreht, bevor er sich niederlegt. Gott markiert sein neues Revier. Kanaan war tief vom Götzendienst und von abergläubischen Praktiken geprägt. Nach dem Zusammenstürzen der Mauern, da wird die Stadt komplett niedergebrannt. Alle wertvollen Metalle kommen in den Schatz des Herrn. Die werden also der direkten Verfügung des Volkes entzogen. Gott weiß um unsere Wankelmütigkeit, er weiß um unsere Angriffspunkte und er wusste auch noch um das goldene Kalb. Und Gott muss manchmal radikal aufräumen, bevor er uns auf neues Territorium entlässt. Aber nochmal zurück zur Umrundung der belagerten Stadt. Der zweite wichtige Gegenstand neben der Bundeslade, das waren die Hörner. Die nennt man Schofar. Luthers Übersetzung Posaunen ist für uns heute ein bisschen irreführend. Sowas Ähnliches wie Posaunen wurde 200 Jahre später erfunden, die konnten aber auch erst einen Ton spielen. Also das handelte sich um so gebogene Hörner von Widdern und Kadus. Die spielten, wie gesagt, einen Ton. Ich habe mal spaßenshalber bei Amazon nachgeschaut. Ihr könnt die also kaufen für zwischen 20 und 400 Euro, je nachdem, wie schick die gestaltet sein sollen. Also falls ihr die Geschichte nachspielen wollt, dem steht nichts im Wege. Diese Shofars, diese Hörner, das waren eigentlich Signalinstrumente zur Warnung vor Gefahr. Aber die hatten noch eine zweite Funktion. Die wurden nämlich gespielt, wenn ein König den Thron neu bestieg. Wurden also traditionell von so Hofbeamten, frühen Diplomaten gespielt, wenn der König kam, den Thron in Besitz nehmen. Für die Bewohner Jerichos heißt das jetzt also eine Woche lang, Leute, es ist Gefahr im Verzug, hier kommt Krieg und hier kommt ein König. Die 7 Tage, die Vollzahl, heißt im biblischen Denken immer, jetzt wird es rund, das Ziel ist erreicht. In dieser Phase kämpft kein einziger Krieger der Israeliten. Ihr Job ist rumlaufen und am Ende rumschreien. Und am 7. Tag dieser merkwürdigen Belagerung, da bringt Gott die Mauern zum Einsturz. Phase 5, die Verheißung ergreifen und leben. Als die Stadtmauer in sich zusammenfällt, da werden die israelitischen Krieger aktiv. Gott hat Jericho in ihre Hand gegeben. Die Bibel sagt, sie verhängen den Bann an der Stadt. Das hieß mit Schwert und mit Feuer. Einzig Rahab und ihre Familie werden in Sicherheit gebracht. Alle anderen Bewohner und Tiere sterben, damit Israel das Land in Besitz nehmen kann. Gott lässt sich die Verheißung Israels was kosten. Auch wenn wir heute in unseren Breiten in humanistischen Zeiten leben, wofür ich wirklich dankbar bin, und wir eher selten mit dem Schwert draußen unterwegs sind, dann können wir hier doch sehen, dass wir auch mal aktiv werden müssen, um die Erfüllung der Verheißung zu leben. Wer ein Erbe antreten möchte, der muss sich doch wenigstens zum Notar bewegen und die Formalitäten erfüllen. Das Volk Israel musste sich die Verheißung auch zu eigen machen, sie ergreifen. Jericho war die erste von vielen Ortschaften, die schließlich in die Hand Israels fielen. Und damit bleibt uns noch Phase 3, die ich vorhin absichtlich weggelassen habe. Das ist jetzt der Teil für die Science-Fiction-Fans unter euch, nur ohne Fiction. Irgendjemand hier? Star Wars, Trekkies? Ja, ein paar outen sich. Ich habe vorhin gesagt, Gott hätte die Mauer zum Einsturz gebracht. Nun, er hatte Hilfe dabei. Nach der Beschneidung der Männer, da feiert das Volk Passa in den Steppen vor Jericho in ihrem Lager, genau wie vor dem Auszug aus Ägypten. Gott schreibt auch dieses Kapitel nochmal. no longer slaves. Das Manna hört auch auf, als Versorgung vom Himmel zu fallen. Die Wüste ist Vergangenheit. Da sieht Josua unvermittelt einen Mann mit Schwert dastehen, den er nicht kennt. Er nähert sich an und fragt, Freund oder Feind? Der Fremde antwortet, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gänsehaut. Josua wirft sich sofort zu Boden, um diesem Krieger des Lichts Ehre zu erweisen. Und der ruft ihn, wie einst Gott Mose am Dornbusch, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Gottes Gegenwart ist hier. Wir schlagen unsere Schlachten nie allein. Gott streitet für uns mit seinen unsichtbaren Mächten. Und das sind keine niedlichen Weihnachtsengel, die wir uns in Baum hängen können. Das sind Jedi-Ritter. Und ich halte das mit den unsichtbaren Heeren auch nicht bloß für eine Metapher, damit wir uns irgendwie ein bisschen geborgener fühlen. Die sind wirklich da. Die sind da für dich, sein geliebtes Kind. Und das nächste Mal, dass dir die Knie schlottern, warum auch immer, dann denk dran, was für irre Typen da neben dir stehen. Wir reißen die Corona-Beschränkungen hier in diesem Raum immer. Ich weiß nicht, wie viele Wesen hier noch sind außer uns, aber bestimmt mehr als 75. Phase 3 erinnert uns, Gott und seine Streitmacht tun das wirklich Notwendige. Was sind denn deine Verheißungen? Wo liegt dein Land Kanaan? Und was ist das eigentlich, so eine Verheißung? Das klingt immer so ein bisschen mystisch, verstiegen, so nach altbiblischer Sprache. Das sind Versprechen von Segnungen Gottes. Das ist Wohlergehen in deinem Leben. Das ist, dass du versorgt bist, dass du zufrieden bist, dass du dich gehalten weißt, dass es dir gut geht. Solche Verheißungen, Versprechen von Segnungen gibt es in der Bibel ja eine Menge. Alleine im Neuen Testament angeblich 250 eigenständige Verheißungen. Mit Wiederholung sollen es wohl 750 sein. Und das war erst der dünnere Teil der Bibel. Für alle erdenklichen Lebenslagen spricht Gott uns doch Segnungen zu. Das ist unser Erbe als seine Kinder. Das sollen wir in Anspruch nehmen. Denkt allein an die Seligpreisung. Wenige Verse, wie viel Hoffnung und Lebensmut da drin steckt. Da ist Gutes für den Traurigen, für den Unterdrückten, den Verfolgten, den Friedfertigen, den Kranken, für den, der um die Begrenztheit seines Glaubens weiß. Ihr findet in der Bibel Aussagen des Segens zur Ehe, zum Haus, zur Arbeit, zur Reise, zur Gesundheit, zur Versöhnung, zu Kindern. Ich könnte diese Aufzählung noch lange fortsetzen. Gott verheißt uns Segnungen für quasi jede Lebenslage. Such sie dir. Birgit hat vorhin gesagt, sie schreibt sie sich auf. Nimm sie mit, trag sie in deinem Handy mit dir rum. Was hält uns denn manchmal davon ab, in diesen Verheißungen und Segnungen anzukommen? Warum drehen wir uns manchmal schier endlos im Kreis und empfinden Mangel? Die Generation der Befreiung, die hatte ein echtes Mentalitätsproblem. Das Volk, das aus Ägypten auszog, war nur äußerlich frei. Letztendlich trauten sie weder Mose noch Gott vollends über den Weg. Ich glaube, da blieb immer noch so ein Restzweifel, ein Misstrauen, eine Erinnerung an den Schmerz, die Demütigung und die Gebrochenheit in Ägypten. Und wenn das Ganze hier eine Falle ist, das fragen auch welche, ist das vielleicht eine völlig kranke Idee von Mose, der doch eigentlich ein halber Ägypter ist? Ziehsohn der ägyptischen Prinzessin? Was, wenn wir hier in der kargen Gegend alle sterben? In Philipper 3, Vers 13, da sagt Paulus nicht umsonst, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wenn wir den Schmerz der Vergangenheit, unser Selbstmitleid und auch unsere eigene Schuld nicht loslassen können, dann ist unser Herz nicht ganz bei Gott. Kannst du annehmen und glauben, dass Gott dir wirklich Gutes will? Es gab Zeiten in meinem Leben, da konnte ich das nicht aus vollem Herzen bejahen. Ich habe in allen Krisen, die ich so durchlebt habe, nie an Gottes Existenz gezweifelt, aber sein Wesen, das hat mir manchmal echt zu schaffen gemacht. Und wenn man so richtig mies drauf ist, dann fällt es einem nicht so leicht, die Augen zum Himmel zu erheben und zu glauben, Mensch Gott, du meinst es so gut mit mir. In 2. Mose 33, da bittet Mose Gott darum, dass er sich vor ihm sichtbar machen soll. Und der sagt, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Das ist Wirklichkeit, das müssen wir begreifen und ergreifen. Das nächste, was mir neben der Sache mit der Herzenshaltung noch auffällt, die frisch befreiten Israeliten, die nahmen die Verheißung nicht an, obwohl sie doch eigentlich schon mittendrin steckten. Sie waren doch auf dem Weg nach Kanaan. Geteiltes Meer, Feuersäule, Manna, Wunder über Wunder prallt an ihnen ab. Sie nörgeln und meckern. Das ist wie jemand, der jahrelang um einen Partner betet und dann einen bekommt und dann kriegt er wegen rumliegender Socken hohen Blutdruck. Wir sind so reich beschenkt mit so viel Gutem und wir suchen so oft das Haar in der Suppe. Vor ein paar Wochen, da habe ich meine Eltern besucht und war bei ihnen mit im Gottesdienst. Und ich habe dort einen Bekannten aus der Gemeinde gefragt, wie es ihm geht. Und er hat geantwortet, uns geht es so gut, ich brauche eine Karre für all die Segnungen, die kann ich mit bloßen Händen nicht mehr tragen. Im ersten Moment dachte ich so, okay, Detlef, bisschen dick aufgetragen, unser Superunternehmer, aber okay. Aber als ich jetzt über diese Josua-Geschichte so nachdachte, da wurde mir klar, das ist genau die Geisteshaltung, die wir alle brauchen. Detlef, so heißt er, hat überhaupt keinen Zweifel daran, dass Gott ihn mit Gutem überhäufen will. Nicht so ein kleines bisschen. Und dass Gott das auch tut. Ein Detlef tut nicht bescheiden und sagt sowas wie, ach, eigentlich kann ich nicht klagen. Der sieht seinen Segen und er genießt ihn in vollen Zügen. Wenn die Hände voll sind, bauen wir eine Karre. Er hat ihn ergriffen, den überlaufenden Becher aus Psalm 23. Im Laufe der Geschichte des Weges nach Kanaan, da stellt Gott sein Gesetz immer wieder ins Zentrum. Das ist ein nächster Punkt, den ich rausziehen möchte aus der Geschichte. Das Volk zieht hinter dem Gesetz in der Bundeslade her. Die Lade wird auch um die Stadt Jericho getragen. Gottes Regeln für ein gutes Leben helfen uns dabei, in seinem Segen zu bleiben. Sie helfen uns beim Festhalten des Guten. Vielleicht ein Bild dafür, ein von Krebs frisch Geheilter wird sich nicht zur Feier eine Zigarette anstecken. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Der wird sich doch hoffentlich bemühen, die gewonnene Gesundheit festzuhalten, eine gesunde Lebensweise zu pflegen. Und diese Funktion, die erfüllt doch in einem viel umfassenderen Sinne Gottes Gesetz, seine Gebote. Diese 5 Phasen, die ich kurz aufgerissen habe, die möchte ich als Prinzipien verstehen, nicht als so eine Punkt-für-Punkt-Abhackliste. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann klappt es auch so richtig mit dem Segen. Gott ist kein Automat, in dem wir bestimmte Taten einfüllen und dann unten aus der Klappe die gewünschte Sache rausholen. Es geht ihm, und das lerne ich daraus, um unsere Herzenshaltung, um das Fundament unserer Beziehung. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und er geht von ihm aus, egal wie du dich benimmst. Das muss man erst mal sacken lassen. Wir sind Gott heilig, ausgesondert, mit ihm zu leben. Und wir sollen ihn heiligen. Zum Glück für die Herren der Schöpfung muss dafür seit Jesu Zeiten niemand mehr unters Messer. Und das Herz zu beschneiden, das heißt, die eigene Unzulänglichkeit zu begreifen. Und voller Demut vor Gottes Thron zu treten und seine Größe anzuerkennen. Dann die Botschaft, die ganz viel Last von unseren Schultern nimmt. Gott und seine Streitmacht erringen den Sieg. Sie tun das Entscheidende, in welcher Herausforderung auch immer wir stehen mögen. Das kann heißen, dass wir manchmal komische Dinge tun sollen, ins Horn blasend um eine Stadt spazieren und dann rumschreien. Oder ein Kuchen backen für die ewig griesgrämige Nachbarin. Die Verheißung, die will ergriffen und gelebt werden. Gott segnet. Im Segen bleiben erfordert aber unser Engagement, unser Handeln, unser Dranbleiben an der Güte und der Liebe. Da brauchen wir Geduld und Nachsicht, Vergebungsbereitschaft, Humor mit all den Tassen Falscheinräumern und Socken liegen lassen und Klopapier verdrehern. Und auch mit denen, die uns wirklich wehgetan haben. Welche Mentalität möchtest du leben? Die eines Sklaven oder die eines freien und von einem mächtigen Gott geliebten Menschen? Such dir die Verheißung, die Segnung, die du jetzt gerade für dein Leben brauchst. Und dann geh los. Du bist frei. No longer slave. Gott segne dich dabei. Amen.